Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 101. Noch immer schien alles ganz starr zu sein vor Staunen, vor Schreck oder Zorn, aber da erklang eine volle, reine Altstimme. »Wie, Herr Leutnant, Ihre Mama ist eine geborene Pariserin?« »Ja, mein Fräulein«, antwortete Gebhard. »Und Sie gehen von hier wirklich nach der Sahara?« »Durch die Sahara hindurch, bis nach Timbuktu und vielleicht noch weiter.« »Dann muss Ihre Mama sehr mutig sein, wenn sie ihren Sohn solchen Gefahren entgegengehen lässt. Ich wollte, ich könnte ihr sagen, dass ich ihr Gottvertrauen bewundere.« Ida war die Sprecherin. Mit jener Schlauheit, welche selbst dem reinsten, unverdorbensten Weibe eigen ist, hatte sie aus Gebhards Rede jene beiden Punkte herausgegriffen, welche geeignet waren, das Interesse der zornigen Tante zu erwecken. Ihre Stimme war wie ein versöhnender Engelsruf durch den Salon gedrungen. Gebhard trat auf sie zu, reichte ihr die Hand entgegen und sagte, »Mademoiselle, ich danke Ihnen innig. Sie retten in meinem Inneren die Ehre der französischen Nation, deren Kind auch ich mich nenne. Sie sprechen mit freundlicher Sympathie von meiner heißgeliebten Mutter, obgleich Sie dieselbe nicht kennen. Ich nahm Ihr Bild mit aus der Heimat fort, um die teuren Züge auch im Sonnenbrande der Wüste bei mir zu haben. Sie sollen meine Mutter wenigstens im Bilde kennenlernen, und wenn ich einst nach Hause zurückkehre, so werde ich ihr erzählen von der hochherzigen Landsmännin, die mir das erste freundliche Wort gegönnt, weil ich eine edle, gute, mutige Mutter habe.« Er nestelte ein Medaillon von seiner Uhrkette los, öffnete es und reichte es ihr hin. Sie trat mit demselben näher an das Licht heran, um es zu betrachten. »O mein Herr«, sagte sie, »welch schöner, herrlicher Kopf! Was für prächtige, seelengroße Augen! Ja, Ihre Mutter muss ein großes, edles Weib sein. Liebe Tante, magst du dir nicht einmal diesen Kopf betrachten?« Sie reichte das Medaillon der Gräfin hin, und diese, noch im Zweifel, ob sie zornig losbrechen oder diesen Fremden liebe, mit einem stillen, aber gebieterischen, unwiderstehlichen Wink der Hand zur Tür hinauswerfen solle, hatte das kleine Elfenbild in den Fingern, sie wusste nicht wie. Unwillkürlich senkte sich ihr Blick auf dasselbe. Im nächsten Moment stand sie nahe am Leuchter, um das Porträt besser und schärfer betrachten zu können. Dann blickte sie rasch zu Gebhard hinüber und fragte, »Ist das wirklich das Porträt Ihrer Mutter?« Ihre Stimme klang noch immer hart und zurückweisend. »Ja, Madame«, antwortete er. »Sie behaupten, dass dieselbe aus Paris stamme?« »Ja.« »Wie lautet der Familienname Ihrer Mutter?« »Richemont.« »Richemont? Ah, ich habe eine Familie dieses Namens gekannt. Es war eine Tochter da, welche ich öfters gesehen habe. Sie würde jetzt ungefähr dieselben Züge besitzen, welche ich hier sehe. Was war der Vater Ihrer Mutter?« »Ursprünglich Bankier, Madame.« Ihr Auge verlor seine bisherige Schärfe und unter einer raschen Bewegung ihrer Hände und mit sichtlichem Interesse fragte sie weiter, »Wie war sein voller Name?« »Jean-Pierre Richemont, eigentlich de Richemont. Ein Vorfahrer hatte das Adelige von aus irgendeinem Grunde abgelegt.« Das Gesicht der Gräfin begann sich zu beleben. Ihre Züge wurden sichtlich milder und ihr Auge ruhte mit einer Art von Wärme auf der Gestalt Gebhards, als sie fortfuhr, »Mon Dieu, ich glaube, das ist der Mann, dessen Familie ich gekannt habe. Können Sie mir sagen, wo er wohnte?« »Er hatte sein Büro in der Rue de Vaugirard gehabt. Später, nach seinem Tode, zog Mama nach der Rue d'Ange, wo mein Vater, welcher damals preußischer Offizier war, sie kennenlernte.« »Sie hat ihn geliebt?« fragte sie hörbar mit wieder steigender Härte. Kunz von Goldberg hatte sie ja als Deutschenhasserin bezeichnet. »Ja, gnädige Frau, sie liebt ihn sogar noch«, antwortete Gebhard lächelnd. »War und ist das Recht von ihr als Französin?« »Jedenfalls, Madame, Schon Christus will, dass alle Menschen, welcher Nationalität sie auch sein mögen, sich lieben sollen. Und der gute Gott hat uns ja ein Herz gegeben, dessen Sprache so mächtig wirkt, dass vor ihr die Stimme des Parteihasses, der Rache, des Vorurteils verstummen muss. Dieses Herz hat wohl in jeder menschlichen Brust einmal gesprochen. Wohl dem, welchem es erlaubt war, diesen süßen und beglückenden Einflüsterungen Folge zu leisten. Idas Augen ruhten mit zustimmendem Wohlgefallen auf ihm. Es lag eine Art von Bewunderung in ihrem Blicke, Bewunderung der beredten Art und Weise, in welcher er seine Sache zu führen verstand. Auch auf ihre Tante schienen seine Worte nicht ohne Eindruck zu bleiben. Ihre vorher missfällig zusammengekniffenen Augen erweiterten sich wieder. Ihr Blick richtete sich empor, ins Weite. Er schien in der Ferne zu ruhen, in welcher sich ihm Erinnerungsbilder der Liebe boten, von welcher der junge Mann soeben gesprochen hatte. »Sie mögen recht haben«, sagte sie langsam und zögernd. »Ich will nicht richten, zumal ich keineswegs annehmen darf, dazu berufen zu sein. Aber noch weiß ich nicht, ob Ihre Familie wirklich diejenige ist, an welche ich denke. Hatte Ihre Mutter Geschwister?«
»Einen Bruder.«
»Wie war sein Name?«
»Albin.«
»À la bonne heure, was war er? Auch Kaufmann oder Bankier?«
»Nein, Madame, er war Offizier, Kapitän bei der alten Kaisergarde.«
»Das stimmt, das stimmt. Lebt er noch?«
»Vielleicht. Niemand weiß es.«
»Niemand weiß es? Sie müssen doch über die Schicksale eines so nahen Verwandten irgendwelche Nachrichten haben.«
»Dies ist hier nicht der Fall, gnädige Frau. Er war den meinen zwar bluts-, aber nicht geistig verwandt.«
»Sie haben keinen Umgang mit ihm gepflogen?«
»Sie haben ihn gemieden, und wenn er selbst eine vorübergehende Annäherung herbeiführte, so ist die Folge stets ein Unglück für Sie gewesen.«
Sie nickte langsam mit dem Kopfe. »Ja«, sagte sie, »er war ein Bube, ein böser Mensch, welcher mitgeholfen hat, seinen Vater in das Unglück zu stürzen. Wissen Sie davon?«
»Es ist mir allerdings einiges bekannt.«
»Kennen Sie auch seinen Verbündeten, mit welchem er daran arbeitete, die Eltern und die Schwester in das Elend zu führen?«
»Sie meinen den Baron de Rayac?«
»Ja. Ob dieser Mensch wohl noch vorhanden ist?«
»Nein, er ist tot.«
»Ah, so besitzt die Erde eine gefährliche Kreatur, ein Raubtier weniger. Er hat einen schlimmen Tod verdient. Woran ist er gestorben?«
»An keiner Krankheit, sondern unter der Hand eines Mörders.«
»Gott, er ist ermordet worden?«
»Ja.«
»Wann?«
»Schon längst, nämlich am Tage oder einige Tage vor der Schlacht bei Ligny.«
»Wer war der Mörder?«
»Sein Freund, Kapitän Richemont.«
»Ihr Onkel?«
»Ja.«
»Sein eigener Freund, Kumpan und Verbündeter?« »Welch eine Fügung! Sie werden mir davon erzählen müssen, auch von den Ihrigen. Zuvor aber«, und dabei nahm die Stimme wieder einen harten, klanglosen Ausdruck an, »zuvor aber muss ich Ihnen sagen, dass die Art und Weise, in welcher Sie sich bei mir eingeführt haben, keineswegs eine angenehme und empfehlende ist.«
Der Blick der Gräfin ruhte forschend und auffordernd auf Königsau, als ob sie eine Entschuldigung erwarte.
Er aber verbeugte sich unter einem höflichen Lächeln und antwortete, indem er leise mit der Achsel zuckte.
»Madame, der Deutsche besitzt ein oft angewendetes Sprichwort, welches auch hier am Platze sein dürfte.«
»Wie lautet es?«
»Wie es in den Wald schallt, so schallt es wieder heraus.«
»Dieses Sprichwort klingt nicht gut. Es beweist, dass der Deutsche der Mann der Vergeltung, der Rache, der Revanche ist, welche er doch dem Franzosen so gern und geflissentlich vorzuwerfen pflegt.«
»Oh, er will damit doch nur einen gewöhnlichen Erfahrungssatz ausdrücken, welchen auch Sie anerkennen werden.
Der Charakter des Deutschen scheint mir mehr ein passiver als ein aktiver zu sein. Er schreitet nur dann zur Vergeltung, wenn er mit Gewalt dazu getrieben wird.«
»Wer hat vorhin Sie mit Gewalt dazu getrieben?« Die Antwort liegt in Ihrer eigenen Frage, gnädige Frau Gräfin, indem Sie zugeben, dass ich mich zu einer Art von Abwehr treiben ließ, gestehen Sie ein, dass vorher ein Angriff stattgefunden hat. Dieser Angriff war kein direkter, aber dennoch ein sehr fühlbarer und energischer. Oh, nur ein kleiner gesellschaftlicher Unterlassungsfehler, wie er leicht einmal vorkommen kann. Und besonders, da er von einer Dame begangen wurde, so wäre es höflich gewesen, denselben mit Stillschweigen zu übergehen. Ihr Blick ruhte streng und herausfordernd auf ihm. Er hatte große Lust, den bereits aufgenommenen Federhandschuh nicht wieder hinzuwerfen, aber er sah das Auge Idas mit stummer und noch beredter Bitte auf sich gerichtet. Darum nahm er einen heiteren, leichteren Ton an und antwortete: »Sie haben recht, gnädige Frau. Eine Dame hat unter allen Umständen diejenigen Aufmerksamkeiten zu erwarten, welche ihr von den Gesetzen und Regeln der gesellschaftlichen Dehors zugesprochen worden. Habe ich gegen diese Regeln gesündigt, so würde ich recht glücklich sein, von ihnen Absolution zu empfangen.« Die Falten ihrer Stirn verschwanden. Er bat sie um Verzeihung. Sie hatte also wenigstens scheinbar einen Sieg über ihn errungen. Das erlaubte ihr nun, die Freundlichkeit und Milde walten zu lassen. Sie antwortete: »Ich will keineswegs grausam sein, Herr von Königsau. Ich verzeihe Ihnen also und heiße Sie nachträglich willkommen.« Sie reichte ihm die Hand entgegen, welche er ergriff und hochachtungsvoll küsste. Über Hedwigs hübsches Gesichtchen glitt ein Zug, welcher ganz deutlich sagte: »Er hat aber doch gesiegt, dieser Deutsche.« Idas Augen strahlten dem Letzteren warm entgegen, aber aus dem Halbdunkel, in welches sich der Graf zurückgezogen hatte, erklang es scharf und wie zurechtweisend: »Liebe Tante, du vergisst, dass du dich nicht allein hier befindest.« Sie wendete sich ihm mit einem Ausdrucke des Erstaunens zu und fragte: »Du willst damit sagen, dass mehrere Personen vorhanden sind, welche beleidigt wurden, und dass du nicht eigenmächtig verzeihen darfst?« »Ah«, meinte sie, »ich ahnte nicht, dass du annimmst, auch angegriffen worden zu sein. Fühlst du dich beleidigt, so ist das einfach deine Sache. Jedenfalls aber nehme ich für mich das Recht in Anspruch, für meine Person verzeihen zu können. Das andere aber geht mich nichts an.« »Ich denke doch, dass es dich tangieren muss.« »Inwiefern?« »Ich will nicht bestreiten, dass du das Recht hast, für dich persönlich zu verzeihen, aber ich habe auch die Überzeugung, dass du in deiner Eigenschaft als meine Tante einen Angriff auf deinen Neffen nicht so gleichgültig übersehen darfst, wie es in deiner Absicht zu liegen scheint. Ja, wenn dieser Neffe ein Kind wäre, welches dieses Schutzes bedarf. Ihr Herren aber seid stets so passioniert, euch Männer zu nennen, dass ich mir in dieser Angelegenheit wohl erlauben darf, dich dir selbst zu überlassen. Das heißt, du nennst diesen Mann wirklich willkommen? Jawohl, du hast es gehört.« Da trat er aus dem Halbdunkel hervor auf sie zu. »So muss ich allerdings annehmen«, sagte er, »dass ich dir weniger willkommen, vielleicht sogar unwillkommen bin.« Er hatte die Augen finster zusammengekniffen, und die Stellung, welche er einnahm, war eine herausfordernde, ja fast drohende zu nennen. Sie dagegen behielt ihre vollständige Ruhe bei. Ihm einen nur verwunderten Blick zuwerfend, sagte sie: »Mein Neffe ist mir jederzeit willkommen gewesen, und auch noch jetzt kenne ich keinen Grund zu einer Änderung hierin. Wen ich aber außer ihm bei mir empfangen will und werde, darüber steht mir sicher das alleinige Urteil zu. Mein Haus ist mein Eigentum, und ich kenne keinen Menschen, welchem ich erlauben werde, die für mich daraus hervorgehenden Rechte mir streitig zu machen.« Er zog unter einem beinahe höhnischen Lächeln die Schultern nach vorne, machte eine ironische Verbeugung und sagte: »Ich lasse dir natürlich dieses Recht. Es kann mir ganz und gar nicht einfallen, es dir zu schmälern, da ich nicht die Erlaubnis dazu habe. Aber ich bitte um die Erlaubnis zu den Stunden, in welchen du mir unsympathische Personen empfängst, auf das Glück deiner Nähe verzichten zu dürfen.« Da legte sie den Kopf in den Nacken, grad so, wie es die hübsche Hedwig in ihrer Gewohnheit hatte, warf ihm einen ernsten, dominierenden Blick entgegen und antwortete: »Ich habe nichts dagegen, dass du selbst in den Stunden, in denen du dich wohl bei mir fühlen würdest, auf mich verzichtest. Ich verliere nichts dabei.« »Fällt mir nicht ein«, entgegnete er. »Eines Fremden, eines Eindringlings wegen, gebe ich dich ebenso wenig auf, als ich auf eine Person oder Sache verzichten würde, welche mir lieb und angenehm ist. Ich habe keineswegs die Absicht, dich zu beleidigen, sondern ich will dich nur warnen, Bekanntschaften anzuknüpfen, welche dir nur Enttäuschung bringen können. Ich hoffe, Cousinchen Ida ist ganz gleicher Meinung mit mir.« Diese letztere Frage war an die Genannte direkt gerichtet. Sie sah sich darum zu einer Antwort gezwungen. »Ich wohne bei der Tante und habe mich nach ihr zu richten«, sagte sie. »Auch kann ich nicht sagen, dass Herr von Königsau mich beleidigt hat.« Der Graf hatte diese Antwort vielleicht nicht erwartet. Er verschmähte, eine Gegenbemerkung zu geben, und wendete sich an die andere Schwester. »Und du, liebe Hedwig?« Diese zuckte leichthin die Achsel, zog ein schnippisches Mäulchen und sagte: »Cousin, du musst gestehen, dass du außerordentlich unartig bist. Schwestern sollen stets einerlei Meinung haben. Ich stimme Ida vollständig bei.« Da bleichte der Zorn seine Wangen. Er trat zurück und sagte: »So stehe ich also allein. Ich konnte es mir denken. Treue Herzen pflegen ja oft, dem ersten, besten hergelaufenen Pfand geopfert zu werden. Aber es wird die Zeit kommen, in welcher ihr einsehen lernt, wer euch wirklich nahesteht und auf wessen Meinung ihr hättet Gewicht legen sollen. Ich verabschiede mich für heute Abend von euch.« Und sich mit einer raschen Umdrehung zu Kunz von Goldberg wendend, fuhr er mit erhobener Stimme fort: »Mein Herr, Sie haben seit der ersten Stunde, da wir uns hier trafen, merken müssen, dass mir Ihre Besuche höchst unangenehm waren. Sie haben dieselben trotzdem fortgesetzt. Ich finde das höchst sonderbar.« »Pah«, antwortete Kunz, »ich glaubte, Sie würden seit der ersten Stunde, da wir uns hier trafen, gemerkt haben, dass meine Besuche nicht Ihnen galten. Dass Sie dies selbst jetzt noch nicht einsehen, finde ich noch sonderbarer.« »Diabel, wollen Sie mich etwa höhnen?« »Nein, ich will Ihnen damit nur sagen, da ich nicht Sie, sondern Ihre Tante, die Frau Gräfin, besuche, so kann es mir sehr egal sein, ob Ihnen meine Anwesenheit angenehm ist oder nicht. Und hinzufügen will ich noch, dass mir überhaupt auch alles andere, was Sie denken und meinen, vollständig gleichgültig ist. Sie müssen bereits längst erkannt haben, dass Sie für mich gar nicht existieren.« »Nun, so werde ich hoffentlich und wenigstens für Ihren Freund existieren.« Er wendete sich zu Gebhard, welcher unterdessen wieder Platz genommen hatte und bisher ein scheinbar teilnahmloser Hörer von des Grafen Expektorationen gewesen war, und fragte: »Sie sind Offizier, Herr von Königsau?« »Ja, wie Sie gehört haben«, antwortete dieser kurz und gelassen. »Ich zweifle daran.« »Das kann mir gleichgültig sein.« Der Graf trat ihm einen Schritt näher. Er sagte in einem Tone, dem man die beabsichtigte Provokation anhören musste: »Sie sind in Wirklichkeit nicht Offizier?« Gebhard wendete sich zur Seite und verzichtete darauf, eine Antwort zu geben. Der Graf trat ihm noch näher und meinte: »Ich sehe, dass Sie nicht antworten. Nun, wenn ich sage, dass Sie in Wirklichkeit nicht Offizier sind, so meine ich damit, dass ich Sie für einen Lügner erkläre, wenn Sie behaupten, Offizier zu sein.« In Gebhards Augen blitzte es auf, aber er verstand es, sich zu beherrschen, und seine Stimme klang hell und ruhig, als er entgegnete: »Sie erlauben mir, Ihnen meine Antwort morgen zu geben.« »Ich brauche Ihre Antwort nicht. Wer sich da eindrängt, wo er unangenehm ist, der ist kein Offizier und Kavalier. Sie haben die Frau Gräfin beleidigt. Sie haben sich mit ausgesuchter Grobheit betragen und besitzen die Stirn, hier ihren Platz festzuhalten. Sie sind nicht Offizier. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich Ihnen meine Antwort morgen geben werde. Und ich habe Ihnen darauf bemerkt, dass ich darauf verzichte, eine Antwort von Ihnen zu empfangen. Jetzt verließ auch Gebhard seinen Stuhl. Er erhob sich und stand ganz nahe vor dem Grafen, so dass beim Sprechen ihr Atem sich berühren musste. »Wissen Sie wohl«, sagte er, »was ich meinte, als ich Ihnen zweimal erklärte, dass Sie meine Antwort morgen empfangen werden?« »Ich habe wirklich keine Ahnung davon«, erklärte der Graf. »Ah, Sie sind Offizier?« »Nein.« »Aber Edelmann?« »Allerdings, ich bin, wie Sie gehört haben, Graf Jules de Ralliant.« »Und dennoch wissen Sie nicht, was ich gemeint habe?« »Ganz und gar nicht.« »Nun, ich habe bisher geglaubt, dass auch die Edelleute Frankreichs sich auf die Art und Weise gewisser Antworten verstehen, welche nicht mit dem Munde gegeben werden. Ich scheine mich aber doch geirrt zu haben.« Da forcierte der Graf ein erstauntes Gesicht. Er wich wie infolge einer plötzlichen Verwunderung zurück und fragte, »Sie meinen doch nicht etwa ein Duell?« »Ah, Sie scheinen auch das nicht zu wissen, dass man in Gegenwart von Damen nicht über gewisse Dinge zu sprechen pflegt. Was mich angeht, können diese Damen hören. Sie wollen sich mit mir schlagen, mein Herr?« »Sie werden das anderweitig erfahren.« »Nun, ich erkläre Ihnen hiermit, dass ich mich auf keinen Fall mit Ihnen schlagen werde.« »Warum?« Der Graf warf sich in eine Attitüde, welche Furcht erwecken sollte, nahm plötzlich Stellung an, als ob er sich auslegen wolle, und antwortete, »Weil ich Sie schonen müsste. Ich bin lange Jahre Fechtmeister gewesen und würde Sie in Grund und Boden hauen.«